Okay, das müsste jetzt geklappt haben. Einen schönen guten Morgen euch allen. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier zu sein und ich danke euch auch sehr für die ausgesprochen freundliche Begrüßung hier in Schönbach. Ich bin doch immer wieder überrascht, wie viele Leute man dann doch auch kennt, ja, und bekannte Gesichter dann trifft. Eine Person aus diesem Raum habe ich persönlich schon getraut. Ja, und in die Ehe geführt. Ja, und es ist einfach schön, hier in Schönbach zu sein. Jochen Schmidt ist mein Name, ich bin 48 Jahre alt, habe 3 Kinder und bin nächstes Jahr 25 Jahre mit meiner Frau verheiratet, Yvonne. Meine Kinder sind jetzt 15, 17 und 19. Ich habe eben schon gesagt, ich trage im Moment ein bisschen schwarz, weil meine Tochter letzte Woche ausgezogen ist, ja, zum Studium nach Marburg gegangen ist. Und die Väter werden das wissen, wenn die Tochter geht, das ist auch ein Schmerz. Ja. So ist es bei mir auf jeden Fall auch. Ja. Und trotz alledem, denke ich, werde ich drüber kommen. Ich bin Geschäftsführer der Allianzmission und jetzt war die Frage, was macht denn der Geschäftsführer der Allianzmission? Also ich kümmere mich um alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Finanzen bei der Allianzmission zu tun hat. Egal, ob das jetzt Steuern, Versicherung oder Löhne und Gehälter, Spenderbetreuung, Spendergewinnung, Jahresabschluss und all diese Sachen, die liegen alle bei mir im Verantwortungsbereich. Und das Besondere ist, ich liebe Zahlen und Menschen. Und das ist in so ein mir innewohnender Konflikt, ja, dass viele nicht nachvollziehen können, ja, wie kann das sein? Ja, also bei mir geht es, ja, oder ich versuche es zumindest einigermaßen. Genau, und darüber hinaus predige ich total gerne und ich danke dir, Alex, auf jeden Fall schon mal sehr für die tollen Einblick auch in die Arbeit von Pete, Anne und Pete. Ich habe Anne und Pete letztes Jahr auf der Missionarskonferenz in Thailand persönlich getroffen, hat Pete mir von Playparks auch nochmal berichtet. Also wenn ihr da Detailinformationen braucht, dann könnt ihr mich gerne fragen. Ich kann euch da Rede und Antwort stehen. Und genau, da ist ja schon auch viel auch rumgekommen, was du eben sagtest, Alex, zum Thema Vertrauen. Ja, und ich weiß, dass Anne und Pete warten mussten. Dass die warten mussten, bis das alles so weit war. Und die haben sich oftmals auch gefragt, ja, wie sieht das denn aus? Ist Kambodscha immer noch der richtige Platz für uns? Und dann waren verschiedene Überlegungen da und sie mussten warten. Und das Thema des heutigen Gottesdienstes, wo ich drüber predigen möchte, das ist eigentlich so überschrieben mit: Wer wartet schon gern? Wer wartet schon gerne? Und ich muss sagen, ich nicht. Ja, also ich bin ganz schlecht im Warten, ausgesprochen schlecht. Das ist der Grund, warum ich nicht gerne zum Arzt gehe. Ja, warten im Wartezimmer, das ist eine Sache, das ist überhaupt nicht meine Welt. Noch schlimmer, wenn wir einen gemeinsamen Termin haben, meine Frau und ich, ja, ich sitze im Auto und warte, dass meine Frau fertig wird. Ja. Vielleicht hat das der eine oder andere auch schon mal erlebt, das Warten, das fällt mir schwer. Warten im Stau, ja, ist auch keine echt schöne Angelegenheit für mich. Das allerschlimmste Warten für mich ist, wenn ich Hunger habe und im Restaurant aufs Essen lange warte. Ja? Also man sieht das vielleicht auch, ja? Ich liebe es zu essen, ja? Und ich liebe das auch in Gemeinschaft zu tun. Ja? Und wenn das Essen dann nicht herbeikommt, ja, dann bin ich irgendwie ein bisschen schlecht gelaunt. Und ich habe mich gefragt, gibt es auch etwas Positives am Warten? Gibt es etwas, was Warten jetzt gut macht? Und ich denke, ja, das gibt es. Also insbesondere bei der Vorbereitung auf die Predigt habe ich so gedacht, also wenn man wartet, dann hat man erstmal Zeit. Ja, dann hat man Zeit, mal nachzudenken. Nachzudenken über verschiedene Themen. Vielleicht Sachen auch nochmal zu ordnen, die vielleicht ungeordnet sind. Und es ist anstrengend zu warten, aber noch anstrengender ist es, zu warten, wenn man nicht weiß, wie lange man warten muss. Ja, also wenn wir wissen, okay, wir müssen jetzt warten 15 Minuten oder so, ja, dann kannst du auf die Uhr gucken und dann weißt du, aha, dann ist alles okay. Ja, aber wenn du nicht weißt, wie lange du warten musst, dann wird das unbequem. Und Anne und Pete haben das so erlebt, ja, die mussten eben warten, bis die Türen sich geöffnet haben und die müssen jetzt auch warten auf diesen Hardtitle, du hast es gesagt, ja, die müssen warten, bis das Grundstück ihnen wirklich gehört. Und da heißt es, beten und abwarten. Mir ist eingefallen Josef. Josef, dieser, ich sag das jetzt mal so ein bisschen despektierlich, dieser arrogante Fatzke, ja, der da gesagt hat, ja, hier Sonne, Mond, Sterne, ihr alle werdet vor mir niederknien. Ja. Und dann wird er erstmal so richtig tiefe Wege geführt. Ja. Und dann geht es erstmal richtig bergab, dann geht es in die Zisterne erstmal und dann kommt so ein leichtes Anstieg, ja, bei Potiphar und dann geht es nochmal richtig ins Gefängnis. Ja. Und alles nur, um ihn vorzubereiten auf das, was eben entsprechend dann kommen sollte. Und er war am Ende nicht mehr der gleiche. Er hat Dinge abgelegt und diese Wartezeit, die Gott ihm da zugemutet hat, diese vielen Jahre, haben ihn verändert. Und der Predigttext, den ich heute predigen möchte, Uli, ich weiß, es ist wirklich schwer, da einen Text zuzufinden, ja, ein Lied zuzufinden, das weiß ich. Heißt oder handelt von den 10 Brautjungfern. Ich denke, die meisten von euch kennen den Text, ich will ihn trotzdem noch mal lesen. Wenn der Menschensohn kommt, wird es in seinem himmlischen Reich sein, wie bei den 10 Brautjungfern, die bei einer Hochzeit dem Bräutigam mit ihren Lampen entgegengingen. 5 von ihnen verhielten sich klug, die anderen waren leichtfertig und dumm. Die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für die Lampen versorgt. Die anderen 5 dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt, der Bräutigam kommt. Geht und begrüßt ihn. Da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Die 5, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gebt uns etwas von dem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten, das können wir nicht, unser Öl reicht gerade für uns selbst, geht doch zum Händler und kauft euch welches. Da gingen sie los, in der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die darauf vorbereitet waren, begleiteten ihn in den Festsaal, dann wurden die Türen verschlossen. Später kamen auch die 5 anderen. Sie standen draußen und riefen, Herr, mach uns doch die Türe auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn wir wissen weder an welchem Tag noch zu welcher Stunde der Menschensohn kommen wird. Ich gehe davon aus, dass viele von euch ein Problem mit diesem Gleichnis haben. So wie ich auch viele, viele Jahre ein Problem mit diesem Gleichnis hatte. Ich werde da in der Predigt nochmal detailliert drauf eingehen, aber von vornherein Klärung von möglichen Störungen. In anderen Übersetzungen heißt es hier die Rede von den 10 Jungfrauen. Und ich habe so bei der Predigtvorbereitung gedacht, okay, 10 Jungfrauen, ist das hier Polygamie, die irgendwie postuliert wird oder sowas? Nein, ist natürlich nicht der Fall. Man kann anstelle der 10 Brautjungfern oder der 10 Jungfern eben sagen, die 10 Trauzeuginnen. Ja, also die sind einfach dabei, sind 10, die Zeuge eben entsprechend sind. Zweiter Punkt, die Braut selber wird ja eigentlich nie erwähnt, sondern immer nur die Trauzeuginnen. Aber vom Sinn des Gleichnisses her ist es eigentlich egal, ob Braut oder Trauzeuginnen, das, was Jesus damit sagen will, wird dadurch nicht entstellt. Ich werde da auch gleich nochmal ein bisschen was zu sagen. Jesus spricht also von seiner Wiederkunft in diesem Gleichnis. Ein Gleichnis, welches, wie gesagt, vielen von euch möglicherweise, also auch mir, lange Zeit sauer aufstößt. weil es so unbequem ist. Und weil da Sachen drin stehen, wo man sich vielleicht selber die ganze Zeit fragt, bin ich töricht? Gehöre ich zu den Törichten? Ja? Oder bin ich weise? Oder wiege ich mich möglicherweise in Sicherheit? Und Jesus sagt am Ende, sorry, gehörst doch nicht dazu. Und wehe, wenn das so ist, wehe, wenn du nicht bereit bist, dann wird das Jesus eben auch so zu dir sagen, sorry, du nicht. Tatsächlich denke ich, dass das Gleichnis auch dazu in der Vergangenheit immer wieder genutzt worden ist, so ein bisschen den mahnenden Zeigefinger zu erheben und zu sagen, seid ja bereit, nehmt euch ja in Acht. Es ist ganz wichtig, dass ihr bereit seid. Und ich möchte heute Morgen dieses Gleichnis auch nicht weichspülen oder diesem Gleichnis etwas nehmen, was es eben aussagt. Aber ich möchte tief in den Bibeltext reingucken mit euch gemeinsam und möchte versuchen klarzumachen, was der Bibeltext wirklich sagen will oder was Jesus nach meiner Überzeugung wirklich sagen wollte. Beginnen wir mit dem Rahmen, in den dieses Gleichnis gestellt ist. Worum geht es im Kontext? Das finde ich ist immer total gut. Und da sehen wir, dass dieses Gleichnis Jesus erzählt, kurz bevor er leiden wird, kurz bevor seine Leidensgeschichte anfängt. Und er war jetzt in Jerusalem eingezogen, ja, das ist das, was hinter ihm lag, hinter ihnen lag. Und das sind jetzt noch 2 Tage bis zum Passafest. 2 Tage, wo viel, viel passieren wird, wo Jesus verraten werden wird und wo er gekreuzigt werden würde. Und kurz davor bringt er dieses Gleichnis. Kurz davor erzählt er dieses Gleichnis. Der Bräutigam hat sich angekündigt. Damit beginnt das Gleichnis. Und vor dem Hintergrund der letzten Ereignisse, die sich dann eben entsprechend in Jerusalem zutragen werden, ist das ein prophetisches Wort. Es geht darum, dass Jesus sagt, ich werde wiederkommen. Und das, was wir gesehen haben in Jerusalem, als Jesus eben entsprechend eingezogen ist in Jerusalem, als das Volk gejubelt hat, als die Leute am Straßenrand standen und gesagt haben, jawohl, der König ist da, jetzt ist er endlich da, dann wissen wir genau, das war nur das Vorspiel. Das ist noch nicht die wirkliche Wiederkunft Jesu gewesen. Es war quasi eine Art Verlobung. Eine Verlobung, ein Geben Jesu eben entsprechend an die Menschen und wo Jesus dann eben entsprechend ja, gesagt hat, hier bin ich, aber ich werde hier jetzt sterben. Ich werde einen Weg gehen, wo ihr nicht mitgehen könnt. Ich werde gekreuzigt werden und ich werde begraben werden, aber ich werde auch wieder auferstehen. Und das, worauf wir alle warten, das ist das zweite Kommen Jesu. Und das ist sozusagen die Hochzeit. Ja, das, was wirklich dann passieren wird, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, das können wir uns nicht ausmalen. Kein Tod mehr, keine Kreuzigung, keine Auferstehung, sondern Jesus kommt zum zweiten Mal und heiratet seine Braut. Und ich möchte euch an der Stelle Johannes 3, Vers 25 nicht vorenthalten. Da geht es darum, dass eben entsprechend die Jünger von Johannes zu ihm kamen und gesagt haben, hier, Johannes, hier läuft was völlig schief, ja, der Jesus, den du getauft hast, der tauft jetzt selber und alle Leute gehen zu dem und nicht mehr zu uns, ja, das kann doch nicht wahr sein. Und dann sagt der Johannes, aber er erwiderte, meine Lieben, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Er ist derjenige. Er ist derjenige, zu dem wir gehören. Und meine Freude könnte nicht größer sein, jetzt mit ihm eben entsprechend alles vorzubereiten auf ihn. Er ist der versprochene Retter, so heißt es da in Vers 28. Ich bin nur gekommen, um ihn anzukündigen. Und ich finde das eine schöne Liebeserklärung von dem Johannes an Jesus, dass er da eben auch nochmal sagt, es geht nicht um mich, sondern es geht um Christus, um Jesus. Die eigentliche Braut, die sollte 50 Tage später nach diesen Ereignissen geboren werden. Auf Pfingsten, als der Heilige Geist eben entsprechend kam, da ist die Braut geboren worden. Verlobung, aber die richtige Feier kommt erst noch. Und wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, dann kann ich euch versprechen, dann wird die Post abgehen. Dann werden wir feiern. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich hatte euch das gesagt, ich feiere sehr gerne. Hier hat auch jemand eingangs zu mir gesagt, hier Jochen, mal kurz weghören, ich habe gefeiert und so weiter. Ja, ich höre da total gerne zu, weil ich glaube, Gott möchte, dass wir feiern. Dass wir feiern und insbesondere dann feiern, wenn er wiederkommt. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. 2000 Jahre verzögert sich das jetzt aber schon. Wir warten schon seit 2000 Jahren als Braut auf das Kommen dieses Jesus. Und ist es da nicht natürlich, ist es da nicht klar, dass man müde wird? Dass man müde wird und dass man ja träge vielleicht auch wird. Und ist es das nicht, was wir scheinbar überall erleben, dass Gemeinden müde und träge sind? Dass das Feuer fehlt, dass Mitarbeiter fehlen. Ich bin viel in Deutschland unterwegs, in Gemeinden. Ich gehe davon aus, dass die FEG Schönbach keine Ausnahme bildet, wenn es darum geht, engagierte und motivierte Mitarbeiter zu finden. Und ich gehe auch davon aus, dass Corona da an dieser Stelle für viele Gemeinden ein Todesstoß auch war. Wir haben das in Steinbach erlebt. Eine Gemeinde in Haiger-Steinbach hat Corona nicht überlebt. Diese Gemeinde gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Bei uns in der FEG in Haiger-Steinbach ist es einigermaßen sanft vonstatten gegangen. Da bin ich froh. Ja, und Jesus hat doch recht mit seinem Gleichnis, wenn er hier eben sagt, und das, was er hier beschreibt, beschreibt doch diesen tragischen Zustand der Gemeinden. Da können wir doch alles ablesen. Jesus kommt bald wieder, höchstwahrscheinlich nächste Woche. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich denke, das ist hier in diesem Gleichnis nicht gemeint. Ich möchte dieser Argumentationskette eigentlich sogar entschieden widersprechen. Denn ein wesentliches Detail vergessen wir, wenn wir dieses Gleichnis dafür nutzen und argumentieren. Denn auch die Schlauen sind eingeschlafen. Alle 10 sind eingeschlafen. Nicht nur die Törichten sind eingeschlafen und die Schlauen waren die ganze Zeit wach. Nein, alle 10 sind eingeschlafen. Und was soll das bedeuten? Soll das heißen, dass wir jetzt alle munter drauf losschlafen können? Nein, das glaube ich auch nicht. Sondern ich glaube, das bedeutet, dass die Schlauen etwas anders haben als die Törichten. Ich glaube, dass man oder dass Jesus mit diesem Gleichnis sagen soll, du bist schlau, wenn du deinen Alltag ganz normal mit mir zusammenlebst. Du bist schlau, wenn du mich in deinem Herzen hast. Und wenn du Tag ein, Tag aus in deinem ganz normalen Alltagsgeschehen mit mir lebst, dann gehörst du zu den Schlauen. Wenn du nicht Panik machst und sagst, Jesus kommt sowieso nächste Woche wieder, jetzt verkaufe ich mein ganzes Haus, all mein Hab und Gut und bereite mich asketisch auf das Kommen Jesu wieder. Das haben viele Leute schon getan. Die in irgendwelchen Sekten oder in irgendwelchen Gemeinschaften zusammen waren, wo eben gesagt worden ist, und dann kommt er wieder. Und dann kam er nicht und alles war weg. Und das, denke ich, ist hier ein Unterschied. Und die Schlauen, die zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie eben wissen, dass eine wichtige Information ihnen fehlt. Und du, Alex, hattest das eben aus dem Thessalonicher vorgelesen. Sie wissen nicht den Tag noch die Stunde. Wir wissen es nicht, wann Jesus wiederkommt. Und ich warne ausdrücklich davor, zu sagen, dann und dann wird es sein. Auch bei den Geschehnissen, die wir im Moment so sehen, weltweit, wo wir als Deutsche ja die Luft anhalten und sagen, ach du liebe Zeit, was passiert hier im Moment alles? Ja, warne ich eindrücklich davor zu sagen, hier, dann und dann ist es soweit. Wir können an dem Zustand der Gemeinden in Deutschland nicht ablesen, wann Jesus wiederkommt. Das möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Wir als Allianzmission sind international tätig und ich möchte euch an dieser Stelle einfach mal sagen, wir haben im Februar mit einer Missionarin zusammengesessen, die im verdeckten Land, im flächenmäßig viertgrößten Land dieser Welt und einwohnertechnisch mittlerweile dem zweitgrößten Land dieser Welt tätig ist und die gesagt hat, die Anzahl der evangelikalen Christen, die wirklich Jesus lieben in diesem Land, beziffern wir mittlerweile mit 11-12%. Davon reden wir von 110-130 Millionen Menschen. Und hier in Deutschland reden wir, wenn es gut geht, noch von 2%. Das heißt, wir können hier an dieser Stelle nicht Rückschlüsse ziehen. Ich möchte euch aus der Ukraine berichten. Dieser Krieg in der Ukraine hat zu einer Erweckung in der Ukraine geführt. Von vielen, vielen unserer FEGs in der Ukraine hören wir, dass die Gemeinde und die Gotteshäuser sonntags aus allen Nähten platzen. Dass sie zum Teil 3, 4 oder 5 Gottesdienste mit 300, 400 oder 500 Leuten feiern, ja, weil die Leute nach Jesus fragen, was sie lange Zeit nicht getan haben. Ja, die Gottesdienste sind vielfach gefüllt mit Alten und vor allem auch mit Frauen, weil die Männer im Krieg sind. Aber trotz alledem, was da passiert, würde ich als Erweckung bezeichnen. Und deshalb von unserer Sicht hier in Deutschland darauf zu schließen, dass Jesus bald wiederkommt, finde ich schwierig. Das zweite hängt eng mit dem ersten zusammen. Warum haben wir denn so ein geistliches Vakuum in Deutschland, sage ich mal. Warum ist das in Deutschland so? Ich glaube, das liegt daran, weil viele Christen in Deutschland eine Lampe haben. Sie haben eine Lampe, aber sie haben kein Öl. Ihre Lampe brennt nicht. Und ich habe euch hier mein Handy mal mitgebracht. Das sind ja die modernen Lampen von heute. Ja? Wenn ich das mal so hier anmache, ja, dann seht ihr, hier ist Akku drauf. Die Lampe brennt. Und ich kann jetzt nicht nur sagen, schaut her, ich habe eine Lampe, wenn die Lampe nicht brennt. Was nützt mir dieses Handy, dieses Licht, wenn ich keine Batterie habe? Nichts. Und so ist das in Deutschland. Da gibt es meines Erachtens viele, die sagen, schaut her, was für eine tolle Lampe ich habe. Und ich sage, ja, das ist toll, dass du eine Lampe hast, aber du hast kein Öl. Du hast Jesus nicht in deinem Herzen. Du nennst dich Christ, du bist dabei, aber du hast Jesus nicht in deinem Herzen. Und das unterscheidet dich von den Schlauen. Das macht dich zu einer törichten Person, weil du Jesus nicht dabei hast, weil du deinen Alltag ohne Jesus lebst. Und das ist toll, wie gesagt, dass du eine Lampe hast, aber ohne Jesus hilft sie dir nichts. Sehr schöne Lampen, alles ganz wunderbar. Und vielleicht ist das auch hier in Schönbach so, dass du vielleicht schon 30, 40 Jahre in diese Gemeinde gehst und sagst, guck, was für eine tolle Lampe ich habe, aber ich frage, hast du Öl? Das ist das Wichtige. Das ist die zentrale Frage, die uns dieses Gleichnis stellt. Hast du Öl? Dann sagen die Weisen zu den Törichten, geh zum Händler und kauf dir was. Aber im Gleichnis wird klar, es ist Mitternacht. Mitternachts hat kein Ölhändler offen. Da gibt es kein Öl einfach zu kaufen, sondern man muss dann erstmal warten, bis der aufmacht, ja, und das ist ein Problem. Und jetzt komme ich zu einer Sache, wo ich so richtig meine Probleme mit dem Gleichnis hatte. Ich habe mich immer gefragt, warum teilen die nicht? Was soll das? Ja, also wie gesagt, ich hatte gesagt, ich bin ja so ein Menschenfreund, ja, ich hätte zu denen gesagt, lasst uns probieren. Ja, ich gebe dir noch ein bisschen, ja, und dann komm, probieren wir es, dass es reicht. Vielleicht haut es hin für uns alle. Ja, das hätte ich irgendwie gut gefunden. Ja, das hätte ich gesagt, das macht einen Unterschied, auch für die Törichten. Jetzt ist der Bräutigam da, jetzt wissen wir es, komm, hier hast du ein bisschen was von mir. Aber hier im Gleichnis heißt es, wir können nicht teilen. Und ich glaube, das, was das Gleichnis damit sagen will, ist genau das, was ich eben sagte. Du kannst kein Öl teilen, weil Jesus nicht teilbar ist. Gott hat keine Enkel, hat jemand mal gesagt, sondern er hat nur Kinder. Die Entscheidung, ob du Öl hast oder nicht, ist deine Entscheidung. Und es kann dir kein anderer abnehmen, diese Frage. Diese Frage musst du entscheiden. Und die können nicht deine Eltern für dich entscheiden oder deine Großeltern, sondern du musst diese Entscheidung treffen. Und deshalb kann nicht geteilt werden. Das ist der Grund dafür. Deshalb haben die nicht geteilt, weil es nicht geht. Es geht einfach nicht. Die Entscheidung, ob für oder gegen Jesus, ist deine persönliche Entscheidung. Und du selber musst wissen, hast du Öl in der Lampe oder hast du kein Öl in der Lampe? Und da kannst du allen Leuten hier in der FEG Schönbach wunderbar was vorspielen, viele, viele Jahre. Und trotz alledem kann es sein, dass du eben entsprechend kein Öl in der Lampe hast. Wir als Außenstehende können das nicht beurteilen, sondern du bist es, der das beurteilen möchte. Und ich möchte euch heute Morgen Mut machen, diese Frage zu klären, mit diesem Gleichnis. Weil es eben entsprechend darum geht, hast du Öl in der Lampe oder nicht. Und dann macht es eben auch Sinn, dass am Ende dieses Gleichnisses, nach dem Hochzeitsfest, als das alles stattfindet, dass Jesus dann eben sagt, wer bist du, ich kenne dich nicht. Dann macht es Sinn. Wenn du eben nur eine Lampe hattest und Jesus nicht da drin, dann macht es halt Sinn, dann bist du nicht dabei. Das ist die Wahrheit der Bibel, da kommen wir einfach nicht drum um. Und das will ich auch nicht weichwaschen. Das ist so, es geht um Jesus. Damit bin ich bei meinem letzten Punkt. In Vers 6 lesen wir so ganz nüchtern, plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt, der Bräutigam kommt. Geht und begrüßt ihn. Hört sich nüchtern an, oder? Nun, ich möchte euch mal den zugehörigen Text aus Offenbarung 19, die Verse 6 folgende, vorlesen und damit verdeutlichen, was es heißt, was wir hier in Vers 6 lesen, der Bräutigam kommt. Und wieder hörte ich viele Stimmen, wie von einer großen Menschenmenge. Gewaltig, wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie lautes Donnergrollen riefen sie, Halleluja, lobt den Herrn, denn der allmächtige Gott, unser Herr, hat seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren, jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen, seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. In reines, strahlend weißes Leinen durften sie sich kleiden. Die Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Dann befahl mir der Engel, schreib, glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, Gott selbst hat das gesagt und seine Worte sind zuverlässig. Ich hatte es eben gesagt, dann wird die Post abgehen. Brausen. Ja, wir können uns nicht mal ansatzweise vorstellen, wie das sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Aber ich kann euch sagen, der Einzug nach Jerusalem wird dagegen ein Kinderspiel gewesen sein. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir hier feiern. Dann werden wir richtig feiern und dann werden wir diesen Gott anbeten. Und wir in der Allianzmission, ich mit meinen Mitarbeitern da in der Zentrale, wir haben so ein kleines Spielchen, sage ich mal. Wir berichten uns immer davon, wie wir uns den Himmel und die Wiederkunft Jesu vorstellen. Und das ist ganz spannend, weil ich stelle mir den Himmel so vor, dass wenn ich im Himmel bin, das allererste, was ich machen werde, ich werde vor Jesus niederknien, werde sagen, schön dich endlich zu sehen, an den ich geglaubt habe, so viele Jahre. Danke, dass ich hier sein darf. Das habe ich dir zu verdanken. Ich bin hier im Himmel nicht wegen mir, nicht weil ich so ein toller Kerl wäre, sondern weil du das alles getan hast. Und dafür will ich dir Danke sagen. Und dann werde ich anbeten mit Millionen anderen. Auf diesen Chor freue ich mich. Mein Nachbar Andi hat eine grottenschlechte Stimme. Den werde ich in den Arm nehmen, ja, und dann werden wir beide singen, ja. Und da freue ich mich riesig drauf, ja, und der Andi übrigens auch, ja, das weiß ich. Dann werden wir arbeiten im Himmel und ich werde Bäume pflanzen, die Früchte bringen, die nach Rinderfilet Medium schmecken. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass im Himmel kein Tod mehr sein muss. Da muss keine Kuh für sterben. Aber das will ich gerne machen. Und ich werde meinen lieben Freund Felix, unseren Fundraiser, dabei haben. Der wird nämlich Winzer sein. Und dann werden wir Wein trinken. Und dann wird er sagen, hier der 10.356er, das war ein super Jahrgang. Ja? Den trinken wir dann zusammen. Und so wird das im Himmel sein. Und ich muss euch sagen, lasst uns darüber berichten. Lasst euch sagen, wie wir uns den Himmel vorstellen, dass wir mal wieder eine Freude für den Himmel kriegen. Dass wir uns klar machen, wie das da sein wird. Und dass das, was hier auf der Erde ist, eben nur ein ganz winziger Abklatsch davon ist, was uns im Himmel bevorsteht. Und das wollte ich euch sagen, mit diesem Gleichnis. Diesem eckigen, diesem kantigen Gleichnis, wo ich euch sagen möchte, der Bräutigam wird kommen. Und wenn er kommt, dann werden wir feiern. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich freue mich. Ich freue mich darauf, wenn du wiederkommst. Und ich freue mich, dass wir, die wir dich im Herzen haben, Öl in der Lampe haben, dass unsere Lämpchen brennen. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir das den Menschen hier in Schönbach oder in Haigersteinbach erzählen dürfen. Dass wir ihnen sagen können, hast du Öl in deiner Lampe? Folgst du Jesus nach? Und ich möchte dich darum bitten, dass wir noch so viele wie möglich mitnehmen können. Dass wir diesen Tiefschlaf, den wir oftmals als Gemeinden schlafen, dass wir den durchbrechen können. Und dass wir uns freuen können auf das, was kommt, wenn du wiederkommst. Ein Brausen wird sein, ein wie Donner wird es sein, wenn du das zweite Mal zur Hochzeit kommst. Und ich freue mich darauf, lieber Herr. Und ich freue mich, dass ich das mit vielen, vielen Geschwistern aus Schönbach oder anderen Gemeinden zusammen feiern darf. Amen.